Hey, ich freue mich, euch zu sehen. Ist fast wie Jugendkirche, sage ich. Sind sehr, sehr viele Junge da. An alle Älteren, ich freue mich auch, dass ihr da seid. Und es ist genauso für euch. Und David hat es mit Absicht, also David ist unser Leadpastor der kompletten Mosaik-Connection, der Mosaik-Familie. Und David hat mich angeschrieben, hat mir eine Sprachnachricht geschickt, hat gemeint, hey Timon, ich fände es stark, wenn du mal predigen würdest bei uns. Und ich so, ja, okay, verrückt, also kann ich machen, klar. Aber krass, so, ich habe keine Ausbildung, ich bin Mechatroniker noch. Ich heiße auch Timon Fritsch, für jeden, der mich nicht kennt. Studiere nebenher, nee, eigentlich hauptzeitlich studiere ich Mechatronik und bin Jugendleiter hier. Und David hat gesagt, hey, ich fände es stark und ich fände es cool, wenn die Gemeinde dich mal erleben darf, wenn die Gemeinde mal hören darf, was dir auf dem Herzen liegt. Und wenn du mal predigst, fände ich mega gut. Und ich habe gesagt, ja, okay, mache ich, sehr gut. Irgendwie war ich noch so im Modus, so, wir sind ja eh noch in den Ferien, ich habe noch keine Vorlesung, der passt, danach startet die Vorlesung, wir haben bestimmt noch einen Gottesdienst. Ihr sitzt im zweiten Gottesdienst und es ist gut, dass ihr da seid, es ist sehr, sehr gut. Und so durfte ich vorhin schon predigen und darf auch jetzt wieder. Und wir sind in unserer Predigtreihe Jesus. Ich glaube Jesus, weil wir oft die Predigtreihen auf Englisch haben, aber wir nennen es einfach Jesus. Wir sind in dieser Reihe Jesus und wir schauen uns in dieser Serie verschiedene Eigenschaften an von Jesus, die er gelebt hat, verschiedene Charaktereigenschaften, verschiedene Dinge schauen wir uns an, dass Jesus unser Sieger ist. Da hat Jonas in der Teamleit drüber gepredigt. Stefan hat über Gleichnisse und über das Gleichnis vom Sämann letztes Mal gepredigt. Und wir wollen in dieser Serie immer mehr von Jesus lernen. Immer mehr schauen, wie er ist, wie er war, was wir von ihm mitnehmen können. Und heute wird es ein bisschen auch darum gehen, Papa hat es vorhin schon gesagt, es wird heute darum gehen, hast du es gesagt, ich weiß gar nicht, Jesus mein Rabbi. Und wenn du denkst, okay, what, was ist Rabbi? Rabbi heißt, Rabbi ist Hebräisch und heißt Meister und heißt Lehrer. Also wir wollen uns anschauen, sozusagen Jesus, mein Lehrer, Jesus, auch mein Herr, das werde ich auch mit einbauen. Aber wir wollen uns Jesus als unseren Lehrer heute mal anschauen. Und ich habe eine schulische Laufbahn hinter mir, die war auch recht lang, deswegen habe ich viele Dinge erlebt und ich will dir drei Lehrertypen vorstellen. Die junge Generation wird vielleicht den einen oder anderen Lehrertyp erkennen. Die Älteren hatten, glaube ich, noch ganz andere Lehrer, wo es noch ganz andere Dinge normal waren und auch erlaubt waren. Aber wir oder ich hatte so drei Lehrertypen in meiner Laufbahn. Ich starte mit dem brutalsten, mit dem härtesten. Der erste Lehrertyp, ich habe ihn genannt, der Ihr-Könnt-Nichts-Lehrer. Er kommt in die Klasse und wir hatten die Lehrer tatsächlich, also ich verstehe nicht, egal, warum er Lehrer sein durfte. Er kommt in die Klasse und er zeigt uns auf, also nach einer Zeit erst, sagt er, hey, ihr seid hier, ihr müsst hier hin. Eigentlich müsstet ihr hier sein und hierhin müssen wir. Und ihr kriegt es nicht hin. Guck mal, wir haben noch so und so viel Zeit bis zur Prüfung. Wie sollen wir das schaffen? Strengt euch mal mehr an, eure Leistungen in den Arbeiten. Wir hatten tatsächlich richtig, richtig schlechte Leistungen in den Arbeiten. Sind unterirdisch. Ihr werdet es nicht hinkriegen, wenn ihr euch jetzt nicht anstrengt. Ihr könnt es nicht. Da sind auch dann mal Schlüssel geflogen oder Kreide ist geflogen. Ich glaube, das war früher dann vielleicht noch normaler tatsächlich. Aber ja, ist passiert. Und ist eher einer der aggressiveren und zeigt ihm am Anfang auf, so, hier seid ihr, da solltet ihr sein. Und ich denke mir so, ja, wenn du mir jetzt eine halbe Stunde einen Vortrag hältst, dann fehlt mir die halbe Stunde, um da hinzukommen. Ja, hat er, glaube ich, nicht so verstanden. Dann gibt es diesen zweiten Lehrertyp. Und das ist, ich sitze hier, weil ich Geld dafür kriege. So, ich bin da und ich bin ein Lehrer und ich kriege Geld dafür. Ich habe eigentlich keine Lust so wirklich auf euch, auf die Schüler. Und ich bin einfach nur da, weil ich Lehrer bin und ich kriege mein Geld. Das war so der Lehrertyp, den meiner Klasse am besten gefallen hat oder mir am besten. Weil du wusstest, okay, ich schaue die alten Arbeiten an. Und Großteil wird einfach das Gleiche drankommen oder es kommt sogar das Gleiche dran. Der hat die Arbeitsblätter hingelegt, hat gesagt, hier mach mal, schau dir es an. So und hat Geld dafür gekriegt oder sitzt einfach nur da, ist langweilig, ist nicht wirklich der was übermittelt, sondern du musst dir viel selber erarbeiten. Und dann diesen letzten, der perfekte Lehrer, habe ich ihn genannt. Er ist auf der einen Seite locker, hat immer einen guten Spruch auf Lager, macht Spaß in der Klasse. Also wir haben mit einem Lehrer, haben wir mal Papierweitfliegen aus dem obersten Stock gemacht, wer zum Nachbargebäude auf die Firma trifft und sowas. So ein Lehrertyp, aber zum gleichen Maße ist er auch diszipliniert und sagt, okay, wir haben jetzt genug Spaß gemacht, jetzt wird wieder gelernt und er bringt den Schülern was bei und die Schüler haben Lust auf ihn und er setzt sich auch für diese Schüler ein. So, das ist dieser perfekte Lehrertyp, wo ich, glaube ich, sage, wo jeder Jugendliche, auch wenn er es nicht zugibt, aber eher den Lehrer nehmen würde, als diesen langweiligen, als den, der so, ja, ich bin halt hier, weil ich Geld dafür kriege. Ich glaube, jeder würde eher den Lehrer nehmen. Und ich oder wir als Kirche sind aber der Überzeugung, dass wir als Christen, ich weiß nicht, wo dein Standing ist, ob du mit Gott unterwegs bist oder so gar nicht, aber wir glauben, dass Gott lebendig ist und dass Jesus auch verstanden ist von den Toten und dass Jesus, wenn wir, oder Gott, wenn wir ihn annehmen, der beste Lehrer für uns sein kann. Wir glauben, dass Gott der beste Lehrer für uns sein kann in jeder Lebenslage. Und es ist egal, ob du, wie gesagt, jung oder schon alt bist. Hey, Gott will dein Lehrer sein. Gott will derjenige sein in deinem Leben, der Dinge aufzeigen darf, der dich ausrüsten darf. Das machen Lehrer. Ich finde, Lehrer ist ein genialer Beruf. Jenny studiert Lehramt. Und ich finde es einen wertvollen Beruf, weil du Kinder in einem frühen Alter prägen kannst, wo sie noch offen dafür sind, wo sie noch ungeschliffene Diamanten sind. Und Lehrer prägen eigentlich Kinder. Aber genauso will Gott auch uns prägen. Genauso will Gott auch derjenige sein, der uns Dinge aufzeigt, uns ermutigt, uns voranbringt, uns ja, unterstützt in dem, was wir haben, uns ermahnt, uns korrigiert. Und genau das will Jesus sein. Und Jesus ist der beste Lehrer dieser Welt und er kennt uns am besten und deswegen ist er der Beste. Ich will euch jetzt mit ein bisschen Umweg dahin führen, wo ich euch hinhaben will, dass ihr am Ende sagt, yes, macht Sinn. Und dafür starten wir ein bisschen weiter vorne. Wir starten in Johannes 18, 12 bis 27. Ich mache noch kurze Side-Note davor. Und zwar ist es da, wo Jesus schon gefangen genommen wurde und er wird dann vor den Hohenpriester gestellt. Da werden wir gleich einsteigen und ich werde gleich lesen. Aber um dir kurz vorher das Ganze, die Situation zu beschreiben. Jesus hatte mit seinen Jüngern Abendmahl. Das heißt, sie haben Brot gebrochen, haben zusammen einfach Leben geteilt. Und in diesem Abendmahl ging es so ein bisschen darum, dass Jesus gehen wird. Und Petrus ist einer, der hat gesagt, so, jo, Jesus, egal wo du hingehst, ich werde dir immer folgen. Und Jesus sagte zu ihm, nein, du wirst mir nicht folgen können. Und ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Dann sind sie beten gegangen, irgendwann wurde Jesus gefangen genommen. Und da steigen wir jetzt ein. Und es wird so ein bisschen um Petrus gehen. Und er war oft einer, der 100% gegeben hat, der als erster irgendwas gemacht hat, der in der Gefangenschaft, wo Jesus gefangen genommen wurde, sein Schwert gezückt hat, noch einem der Römer das Ohr abgehauen hat und sowas. Und Jesus hebt auf und heilt ihn wieder, also macht das Ohr wieder ganz richtig cool. Aber Petrus war immer ein 100%-Typ. Er war immer einer, der immer drauf und immer der vorne ran war. Und wir steigen ein in Johannes 18, 12. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Dieser andere Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und konnte deshalb bis in den Innenhof des hohenpriesterlichen Palastes mitgehen. Petrus aber blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und nahm dann Petrus mit hinein. Und dann geht's los. Wir erinnern uns an das Versprechen, das Petrus gegeben hat, ich werde dich niemals verlassen. Und Jesus hat gesagt, du kannst nicht mitkommen. Und ehe der Kran kräht, wirst du mich dreimal geleugnet haben. Die Pförtnerin fragte Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern des Mannes? Und Petrus, nein, das bin ich nicht. Die Diener des hohen priesterlichen Hauses, dann wird da beschrieben, dass sie ein Feuer aufgebaut haben. Dann ist Szenenwechsel, wo beschrieben wird, wie Jesus Verhandlungen laufen. Und dann kommen wir zurück zu Petrus. Und wir lesen, Simon Petrus stand immer noch beim Feuer und wärmte sich. Da wurde er gefragt, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus stritt es ab. Ich bin es nicht, sagte er. Einer der Diener des hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte, habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Wieder steht Petrus ab, etwas mit Jesus zu tun zu haben. Im selben Augenblick krähte der Hahn. Und ich habe immer gedacht so, Petrus, was stimmt mit dir nicht? Du hast den dicken Macker raushängen lassen, du hast gesagt, Jesus, ich werde dich niemals verlassen, ich werde niemals von deiner Seite weichen. Und Jesus sagt, doch, du wirst es und du wirst mich davor dreimal verleugnen und danach wird der Hahn krähen. Und ich so, okay, beim ersten Mal, die Pförtnerin fragt ihn so, ja, okay, da leugnet er Jesus. Und ich denke so, okay, da weiß es vielleicht noch nicht. Beim zweiten Mal denke ich schon so, hä, Petrus, merkst du nicht gerade, dass du genau in diesem Film drin bist, was Jesus schon gesagt hatte, was passieren wird? Aber er merkt es nicht. Und ich kann es nachvollziehen, wenn wir uns in Petrus hineinversetzen. Jesus war sein Ein und Alles. Er war jahrelang mit Jesus unterwegs, hat viel von Jesus gelernt. Er hat sein altes Leben zurückgelassen, Petrus, und ist mit Jesus unterwegs gewesen, so ein ganzes Land. Und in diesem Moment ist so seine Welt, glaube ich, ein bisschen zerstört. Petrus war so entzürnt, als sie ihn festgenommen haben. Er hat sich versucht, noch irgendwie zu wehren. Natürlich war er machtlos, weil da ausgerüstete Römer standen, die hätten ihn platt gemacht. Und seine Welt bricht so zusammen. Und in diesem Moment hat er, glaube ich, einfach Angst um sein eigenes Leben. Er hat einfach Angst darum, was passieren könnte, wenn er selber irgendwie jetzt noch damit reingezogen wird, wenn er erkannt wird, wenn er sagt, ja, ich gehöre dazu, was dann passiert. Und er verleugnet in diesem Moment Jesus und das Ganze dreimal. Und wir erinnern uns an dieses Versprechen und Jesus hat es vorausgesagt und es ist nicht eingetroffen. Alle Dinge waren da, denn nach der Hahn kräht nur morgens, es war nachts und es hat einfach alles gepasst, aber er hat es einfach nicht verstanden, Petrus. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus wird dann gekreuzigt, er stirbt, er wird ins Grab gelegt und das Schöne ist, dass die Geschichte und dass Jesus' Leben da nicht aufhört. Und was, glaube ich, auch mega wertvoll in dem Moment für Petrus ist. Jesus wird gekreuzigt, er stirbt, er wird ins Grab gelegt und Petrus ist noch mit dieser Last unterwegs. Die anderen Jünger sind alle abgehauen gewesen, er war der Einzige, der noch irgendwie Jesus ein bisschen gefolgt war. So seine ganze Welt ist zusammengebrochen, seine ganze Bubble ist zusammengebrochen. Aber Jesus belässt es dabei nicht. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, weißt du, dass er nach 3 Tagen von den Toten wieder auferstanden ist. Dass er den Tod hinter sich gelassen hat und auferstanden ist. Er begegnet Maria, er begegnet seinen Jüngern, inklusive Thomas. So, und dann endet es in den 3 Evangelien, und zwar Matthäus, Markus und Lukas, hört die Geschichte da auf. Wir wissen nicht mehr, was passiert mit Petrus, es wird nicht aufgeklärt. Aber Johannes endet eigentlich auch schon so in Kapitel 20, sagt eigentlich auch so, ja, das ist da, Jesus hat noch 4 weitere Wunder gewirkt, aber das ist dazu da, dass ihr Glauben habt. So endet da eigentlich auch schon, hängt dann aber noch Kapitel 21 dran und gibt dem Ganzen eine gewisse Sonderstellung. Und in diesem Kapitel finden wir das, wo ich heute drauf eingehen will. Da finden wir, dass Jesus nicht zu Ende war mit dem, dass er gestorben ist, auferstanden ist und so zwischen ihm und Petrus ist alles wieder gut. Damit gibt er sich nicht zufrieden. Er will mehr. Und wir lesen davon, dass Petrus mit ein paar anderen Jüngern unterwegs war. Jesus war auferstanden, er ist ihnen schon begegnet und sie waren am See, sind fischen gefahren, haben die ganze Nacht gefischt, haben nichts gefangen. Und irgendwann taucht Jesus am Ufer auf und sagt, hey, habt ihr was gefangen? Sie so, nee, wir haben nichts gefangen. Ja, dann werft mal das Netz auf der anderen Seite aus. Sie werfen es aus und das Netz ist rappelvoll. Hat Jesus schon mal gemacht, so ein ähnliches Ding. Und er macht es wieder und das Netz ist voll. Und Johannes sagt, hey, das ist Jesus. Und Petrus, ja. Und zieht seine Klamotten, ich glaube, er hat sie angezogen und ist ins Wasser gesprungen, wenn es richtig ist. Ich glaube, der hat mit dem Oberkörper freigefischt, aber ich weiß es nicht ganz. Er springt ins Wasser und er will der Erste sein bei Jesus. Er schwimmt ans Ufer, er kommt an bei Jesus, die anderen legen auch an und dann frühstücken sie zusammen. Jesus hat ein Feuer gemacht, hat alles vorbereitet für ein geniales Frühstück. Finde ich auch cool, sodass Jesus einfach mit seinen Jüngern noch gefrühstückt hat, unterwegs war, einfach Leben geteilt hat. Und dann steigen wir gleich ein in Johannes 21, 15 bis 19. Und nach diesem Frühstück nimmt Jesus Petrus beiseite und das liest du da jetzt erstmal nicht, aber wenn du in Vers 20 reinschaust, siehst du, dass geschrieben steht, dass sie unterwegs waren und Petrus sich umwand und sah, dass ihnen einer gefolgt war. Und wenn einer folgt, dann sind sie mal weg von den anderen und waren unterwegs. Das heißt, Johannes ist hinterhergelaufen hinter Petrus und Jesus. Und wir steigen da ein, was Jesus dann mit Johannes vorhat. Vers 15. Als sie nun Petrus, ja sorry, also Namen sind bei mir so ein bisschen, und wenn ich es mal einmal verballert habe, dann sage ich den Namen immer anders und ihr dürft mich ruhig korrigieren. Ich meine Petrus natürlich. Als sie nun gegessen haben, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Er sagte zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm, also Jesus, weide meine Lämmer. Vers 16. Und er sagte ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Der sagte zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, hüte meine Schafe. Er sagte zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sagte zu ihm, also Petrus sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet und bist gegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber älter wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er dieses gesagt hatte, sagte er zu ihm: Folge mir nach. Ich fand diesen Text echt lange richtig merkwürdig. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal mehr befasst hast, aber ich fand ihn richtig merkwürdig. Ich so, okay, Jesus, also irgendwie lese ich nicht raus, dass du ihm da vergibst, aber anscheinend machst du es wohl doch. Und dann sagst du ihm noch so, nachdem du ihn dreimal auflaufen hast lassen, Petrus schon traurig war, ach ja, und so wirst du sterben. So, das war mein Eindruck von diesem Text. Vielleicht habe ich ihn nicht genau gelesen, vielleicht habe ich mich nicht genau genug damit beschäftigt, aber das war so, ich habe gedacht, irgendwie komisch, irgendwie eine seltsame Begegnung, ein bisschen merkwürdig. Und als ich jetzt angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, Kommentare zu lesen, also Übersetzungen zu vergleichen, ist es eigentlich ein richtig genialer Text. Und wir nehmen ihn so jetzt Stück für Stück ein bisschen auseinander. Wir schauen uns an, wie in welchem Abschnitt Jesus was und Petrus was sagt. Und wir starten mit Vers 15. Als sie nun gegessen haben, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes. Erstmal, du bist da, denkst, okay, er spricht ihn einfach nur an. Aber in dieser Anrede ist schon was Geniales. Das ist die einzige Stelle, in der Petrus als mit seinem vollen Namen angesprochen wird, und zwar Simon, Sohn des Johannes, ist sein voller Name. Es gibt nur eine einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo das genauso der Fall ist. Und das ist, wo Jesus ihn beruft zu seinem Jünger. In dieser Stelle sagt Jesus genau das Gleiche: Simon, Sohn des Johannes. Und er sagt in diesem Moment: Du sollst mein Jünger sein und du sollst ein Fels sein. Du sollst ein Fels sein und du sollst stabil sein. Sagt er, wo er ihn beruft. Und da lässt uns die Bibel schon ein bisschen erkennen: Petrus hat damals sein Fischerdasein, alles, was er hatte, seine Family, das ganze Zeug hat er zurückgelassen und ist Jesus gefolgt. Ist Jesus gefolgt und hat einen Neuanfang gewagt. Hey, und allein diese Anrede lässt schon vermuten, dass Jesus was Großes vorhat, vorhat mit ihm, wo er sein altes, sein sündiges Ich zurücklässt und in was Neues hineinstartet. Und wir lesen weiter: Liebst du mich mehr, als diese mich lieben? So, er zieht einen Vergleich, aber ein paar Ausleger und ein paar, die das Ganze kommentieren, die sagen, okay, er zieht den Vergleich, um Petrus selber so ein bisschen zu catchen. Petrus war wohl oder war immer der immer vorgeprescht ist, der immer Brust raus und rein in das Ding, der springt raus aus dem Boot, will der Erste bei Jesus sein, er haut dem Soldat das Ohr ab. All diese Dinge zeugen davon, dass Petrus einer war, der schon ein Haut-drauf-Typ war, der immer einer der Vordersten war, immer mit dabei war, immer am Start war. Und er catcht ihn genau mit diesem Satz. Und Jesus macht es echt intelligent. Er haut nicht direkt voll mit dem Knüppel zu und fragt nicht: Hey, warum hast du gesündigt? Warum hast du mich verleugnet? Sondern Jesus fragt: Liebst du mich mehr als diese? Er macht es auf eine feine Art und Weise. Er verschweigt nichts, dass da was war und das, was zwischen Petrus und Jesus steht, verschweigt auf keinen Fall. Aber er spricht es sehr, sehr weise an und sehr, sehr klug an. Und er zieht diesen Vergleich zu den anderen Jüngern, vielleicht um Petrus auch bei der Ehre zu packen. So ein bisschen zu packen und zu sagen: Liebst du mich mehr als diese? Und wenn wir Petrus' Antwort anschauen, er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus geht gar nicht groß auf diesen Vergleich ein. Ich kann mir vorstellen, dass er selber ziemlich geknickt war, ziemlich am Ende war und er will gar nicht auf diesen Vergleich drauf einsteigen, wie er es vielleicht sonst gemacht hätte, sondern er sagt einfach nur: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und auch mit diesem: Du weißt, dass ich dich lieb habe, spielt er drauf an: Jesus, warum fragst du mich überhaupt? Du kennst mich, du weißt eigentlich alles. Du sagst, ich kann in die Menschen hineinschauen. Warum fragst du mich überhaupt? So, er sagt: Du weißt alles, ich liebe dich. Und er schnappt da Jesus und sagt so: Hey, du weißt es doch, ich liebe dich. Und wenn wir dann weitergehen und ich denke so, ah ja, dann gehen wir noch weiter. Und dann sagt Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Und es ist letztendlich ein Auftrag, den Jesus ihm gibt. Es ist ein Auftrag, wo er sagt, weide meine Lämmer. Und gleichzeitig, als er diesen Auftrag ausspricht, fängt die Vergebung von Jesus an. Jesus wird keinen Auftrag aussprechen, wenn er den nicht vergibt. Und genauso das Gleiche bei Petrus. Jesus vergibt in diesem Satz und sagt, weide meine Lämmer, und gibt ihm gleichzeitig schon einen Auftrag und sagt, hey, das wird irgendwann ein Auftrag sein. So, jetzt könnten wir jetzt denken, gut, dann hat sich das jetzt geklärt, passt, oder? Aber Jesus macht weiter und ich habe mich auch schon manchmal gefragt, so, warum machst du es? Aber es ist spannend, wie er Petrus immer wieder herausfordert. Und er sagte ein zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Wir sehen, er zieht keinen Vergleich mehr. Und manche Ausleger sagen, vielleicht deswegen, damit Petrus nicht stolz wurde oder nicht stolz werden könnte, wenn er sagt, liebst du mich mehr als die? Und er halt jedes Mal, ja, ja, ja. Dann denkt Petrus so, ja, Gott hat nichts oder Jesus hat nichts dagegen gesagt, dann wird es wohl schon passen. Deswegen lässt vermutlich Jesus das jetzt weg. Ganz sicher wissen wir es nicht, das sind Spekulationen. Aber er lässt es weg und er fragt einfach nur, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Der sagte zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da ist was Spannendes, das war auch schon beim ersten Mal so. Jesus fragt nach dieser Agape-Liebe, nach dieser göttlichen Liebe, dieser bedingungslosen Liebe. Und Petrus antwortet mit der brüderlichen Liebe. Er geht nicht mit dem Wort Liebe, was er verwendet, auf diese göttliche Liebe ein, sondern er sagt, ja, ich liebe dich, aber auf der Ebene zwischen zwei Brüdern. Ich liebe dich nicht so wie Gott liebt, sondern ich liebe dich auf der Ebene zwischen zwei Brüdern. Und das ist hier genau das Gleiche und das war auch schon beim ersten Mal so. Und es ist wichtig, weil wir nachher uns das dritte Mal noch anschauen. Und dann sagt Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Beim ersten Mal hat er gesagt, weide meine Lämmer. Und beim zweiten Mal sagt er, hüte meine Schafe. Weiden und Lämmer, wir waren wandern in den Bergen, wir haben Urlaub gemacht. Und da waren auch einige Herden so in dem Tal, wo wir unsere Hütte hatten. Und dann sind wir zu einer Herde hin und die ganze Herde, also nur an den Zaun, und die ganze Herde, schupp, alle weg von uns. Und wir so, okay, ja gut, dann kriegt ihr halt kein Essen. Hier drüben ist bestimmt besser als bei euch da drin. Und irgendwann kommt ein Schaf rausgelaufen, stellt sich vor die Herde und fängt an, auf uns zuzugehen. Und wir merken, wie die ganze Herde nachzieht. Dieses Leitschaf, was es vermutlich dann war am Ende, geht diesen Schritt und die ganze Herde zieht nach. Und da waren kleine und große Schafe dabei. Und wenn wir Lämmer anschauen, Lämmer sind klein, Lämmer sind zerbrechlich, Lämmer sind nicht ausgewachsene Schafe. Und er sagt, weide meine Lämmer. Hey, passe, sei fürsorglich, ist auch mit diesem Weide gemeint, sei fürsorglich für meine Gemeinde. Und das ist letztendlich gemeint mit den Lämmern. Hey, sorge dafür, dass es meiner Gemeinde gut geht. Sei fürsorglich. Sei nicht derjenige, der einfach nur drüber prescht und sich gar nicht um die kleinen Dinge kümmert, sondern sei fürsorglich für deine oder für meine Lämmer. Er setzt ihn in den Auftrag schon im ersten Mal und jetzt beim zweiten Mal sagt er, hüte meine Schafe. Er hebt die Gemeinde an, die Schafe, also die Lämmer sind ausgewachsen, sind nicht mehr nur Lämmer, sondern es sind Schafe. Und er benutzt nicht mehr das Wort Weide, sondern Hüte. Und in diesem Wort Hüte steckt viel von dem Leite sie an. Er setzt ihn in dem Moment als Leiter ein. Er setzt ihn in dem Moment, gibt er ihm das Zepter des Leiters. Er hat zuerst gesagt, hey, sei fürsorglich für meine Lämmer. Und jetzt sagt er, hey, leite meine Schafe letztendlich. Und er hebt somit die Würde von Petrus an, aber im gleichen Zuge auch die von der Gemeinde. Und dann gehen wir zum dritten Mal. Und danach hätte ich jetzt auch gesagt, okay, jetzt hast du das gesagt, sei fürsorglich. Und jetzt, ja, leite meine Schafe an. Aber Jesus fragt zum dritten Mal. Er sagte zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und jetzt passiert was Entscheidendes. Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles. Du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Und hier ist eigentlich so der Schlüssel des Ganzen. Ich habe mich immer gefragt, okay, warum fragst du ihn dreimal? Er sagt dir einmal schon, er liebt, dass er dich liebt, warum kannst du nicht dabei belassen? So, warum noch ein drittes Mal? Warum nochmal und nochmal? Aber hier passiert was, glaube ich, so entscheidend ist für Petrus in dem Moment, aber wo wir von Petrus auch lernen können und wirklich was mitnehmen können. Petrus ist traurig. In diesem Moment, wo Jesus zum dritten Mal nachfragt, merkt Petrus, hey, er ist nicht zufrieden mit dem, wie ich vielleicht geantwortet habe. Er gibt sich irgendwie nicht zufrieden, aber gleichzeitig gibt er mir trotzdem Auftrag und er zerbricht, er wird traurig. Und ich glaube, dieser Zerbruch, dieses Zerbrechen vor Jesus, dieses, hey, Jesus, okay, du weißt alles, du siehst doch, dass ich dich liebe, dieses, hey, was soll ich noch machen? Ich kann nicht mehr. Dieses am Ende sein, dieses Zerbrechen findet hier bei Petrus statt. Und ich glaube, es ist sehr, sehr entscheidend. Wenn wir uns in seine Gefühl, ja, ich glaube, seine Gefühlswelt war in dem Moment auch durcheinander. Jesus nimmt ihn zur Seite, fragt ihn zweimal und dann noch das dritte Mal. Und er merkt so, okay, am Ende, ich kann es nicht von mir aus machen. Er zerbricht vor Jesus und sagt, hey, Herr, du weißt alles. Du siehst doch, dass ich dich liebe. Und dann sagt Jesus, weide meine Schafe. Und Jesus gibt ihm zum dritten Mal einen Auftrag, weide meine Schafe. Und er setzt aus den ersten zwei Malen, wo weide meine Lämmer und hüte meine Schafe drin stand, setzt er einen Auftrag zusammen und sagt, weide meine Schafe. Ich finde dieses Bild so unglaublich gut. Und ich finde dieses Bild so unglaublich wichtig. Vielleicht fragst du dich, okay, Timon, was hat genau das mit Rabbi zu tun? So, was hat das mit Lehrer, mit Meister zu tun? Aber ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun. Jesus hat nicht gesagt, okay, ich bin gestorben und dabei bleibt's, sondern er hat gesagt, ich stehe wieder auf. Und es war dann auch nicht gegessen, das Thema, sondern er nimmt sich Petrus nochmal beiseite und er fragt ihn dreimal, hey, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und Petrus sagt dreimal ja, zerbricht beim letzten Mal und sagt, ja, ich liebe dich. Und ich glaube, es ist entscheidend, weil Jesus ist einer der besten Lehrer. Und Jesus, also das werden auch hoffentlich hattet ihr solche Lehrer, die euch annehmen, die euch auf Augenhöhe begegnen. Er begegnet Petrus, er nimmt ihn an, so wie er ist. Er spricht mit ihm, er vergibt ihn in dem Moment, wo er ihn beauftragt und er befähigt ihn aber auch. Er rüstet ihn aus und er gibt ihm einen Auftrag. Und ich glaube, so sollten auch Lehrer sein. Hey, annehmen, vergeben vielleicht, aber auch befähigen. Wenn wir in unsere Schulbahnlauf schauen, dann sehen wir, dass unsere Lehrer uns befähigt haben, im Leben klarzukommen. Wir haben lesen gelernt, wir haben schreiben gelernt, wir haben gelernt, wie man Geschäftsbriefe habe ich tatsächlich nie gelernt, aber wie man so Dinge einfach schreibt. Wir haben die deutsche Sprache gelernt, wir haben Englisch gelernt, wir haben Mathe gelernt, Zahlen, damit wir rechnen können. Und wir sehen, dass Lehrer uns befähigen. Und genauso ist es bei Jesus in diesem Moment mit Petrus. Aber wir sind noch nicht am Ende und wir gehen in Vers 18 und 19 noch rein, weil da, also das war auch eine Stelle, wo ich mich gefragt habe, okay, so jetzt hast du dreimal gefragt, Petrus zerbricht am Ende und sagt, ja, ich liebe dich, du weißt es doch. Und dann sagt er, ja, und so wirst du sterben, aber wir lesen mal. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet und bist gegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber älter wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er dies gesagt hatte, sagte er zu ihm, folge mir nach. Ich finde diesen Abschnitt, ja, ich finde die ganze Begegnung so, jetzt macht sie mehr Sinn für mich. Aber so am Ende wäre doch jetzt okay gewesen, oder Jesus? Aber jetzt sagst du ihm noch, okay, du wirst sterben und dadurch werde ich mich verherrlichen. Aber gleichzeitig liegt so, so viel Kraft genau in diesem Ding drin. Wir lesen davon, dass Jesus sagt, das aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und man sagt, dieses Jünger und Älter, das ist auf das Alter bezogen. Früher war Petrus jünger, tatsächlich einfach jünger, als Mensch jünger, das Alter war jünger. Und er hat gemacht, was er wollte. Er ist vorangeprescht, er hat einfach sein Leben gelebt als Fischer. Und er hat einfach das gemacht, wo er drauf Lust hatte. Und Jesus sagt, du wirst älter werden. Und manche Ausleger oder die werden, ja, da streitet man sich, warum Jesus das Nächste jetzt sagt. Zum einen steht er dran, wenn du älter wirst, wirst du die Hände ausstrecken. Und anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Damit wird schon auch gemeint sein, dass er seinen Balken trägt vom Kreuz, weil Petrus ist dann letztendlich einem Märtyrertod gestorben. Er ist am Kreuz gestorben. Und dass er diesen Balken trägt, sich ausstreckt und dass jemand gürtet und führt, wohin er nicht will. Nämlich zu seinem Grab, zu seinem Tod, wo er sterben wird. Aber es liegt, glaube ich, noch viel, viel mehr in diesem Satz, in diesem Älterwerden drin. Petrus streckt die Hände aus. Petrus ist am Ende, er kann nicht mehr. Und gleichzeitig sagt Gott in diesem Ding, hey, aber ich gürte dich und ich will dich führen. Du wirst nicht mehr alleine sein bis zu deinem Tod, sondern ich bin Schritt für Schritt bei dir. Ich bin da und ich werde dich begleiten. Wenn wir dann nämlich lesen, das sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde, dann lesen wir, dass Petrus bis zum Ende seines Lebens mit Gott unterwegs war. Was für ihn in diesem Moment, glaube ich, ganz, ganz wertvoll war. Er hat Jesus geleugnet, er hat ihn verraten und er war, glaube ich, beschämt darüber. Aber Jesus sagt, hey, und du wirst sterben und ich werde dadurch auch verherrlicht werden. Gott wird dadurch verherrlicht werden. Das heißt, Petrus war sein restliches Leben, und das wusste er schon da, mit Jesus unterwegs. Und das ist ein geniales Versprechen, weil Petrus letztendlich mit Gott unterwegs ist. Er sagt ihm, hey, er gibt ihm dreimal einen Auftrag, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Er gibt ihm dreimal so diesen Auftrag und er sagt aber auch, hey, ich werde bei dir sein, Schritt für Schritt. Und zum Schluss sagt Jesus hier noch, folge mir nach. Hey, sei einfach bei mir, folge du mir. Ich werde vorangehen und du kannst hinterhergehen. Hey, was ein geniales Versprechen und wie wertvoll ist es, dass Jesus das wirklich getan hat. Hey, vielleicht fragst du dich, okay, was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit Lehrer zu tun? Und ich kann dir sagen, hey, Jesus ist gestorben am Kreuz für unsere Schuld. In diesem Moment, wo er stirbt, ist er gestorben für die Verfehlungen, die wir einfach in unserem Leben haben, wo wir Menschen begegnen, wie wir ihnen nicht begegnen sollten, wo wir ja, Streit mit Menschen haben, wo wir Menschen anlügen, wo wir schlechte Gedanken haben. Einfach für all diese Dinge, wo wir Jesus leugnen, für all diese Dinge ist in diesem Moment Jesus gestorben am Kreuz. Er ist gestorben dafür, dass wir in Freiheit bekommen können. Aber er ist nicht einfach nur gestorben, sondern er hat am Ende den Tod besiegt. Er ist auferstanden vom Tod. Er hat dem Tod ein Ende gesetzt und hat gesagt, und dadurch könnt ihr in dieser Freiheit leben. Und genauso sagt er es auch in deinem Leben. Hey, es ist cool, wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, wenn noch nicht, hey, dann such ihn einfach mal, lies die Bibel, öffne dein Herz, sag, hey, wenn es dich gibt, dann komm zu mir und rede zu mir. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hört es nicht dabei auf, dass du Ja zu ihm gesagt hast, ihm nachfolgst, so wie Petrus, er stirbt und vorbei ist, sondern er aufersteht und dich somit freimacht von all dem, was du auf dich geladen hast. Da hört es dann auch nicht auf, sondern Jesus will dich beiseite nehmen. Jesus will mit dir unterwegs sein und will, dass du am Ende zu ihm sagen kannst, mein Lehrer, mein Rabbi. Hey, Jesus ist der, der Vergebung über Petrus ausspricht, was wir schon gehört haben. Er beruft ihn dreimal, aber dreimal in diesem Satz vergibt er ihm auch. Und beim letzten Mal hat er ihm final vergeben. Jesus korrigiert, er vertuscht gar nichts. Er korrigiert Petrus in seiner Haltung und fragt, hey, liebst du mich wirklich? Liebst du mich wirklich? Und er korrigiert ihn auf eine gute Art und Weise. Jesus beruft aber auch. Er gibt ihm dreimal einen Auftrag und sagt, hey, ich berufe dich als das, was du schon warst und ich setze dich wieder in dein Amt. Petrus war so ein bisschen der Anführer von den Jüngern und wurde dort von Jesus auch wieder bestätigt in diesem Amt und wurde gesagt, hey, Petrus, ich berufe dich, weide meine Schafe, weide meine Gemeinde und meine Lämmer und meine Jünger. Und gleichzeitig sagt Jesus aber auch, wenn wir ans Ende schauen, wo der Tod beschrieben wird, befähigt Jesus Petrus. Hey, und all diese Dinge, die sind genauso in unserem Leben fällig. Wenn ich in mein Leben schaue, ich bin mit Jesus unterwegs, ich kenne ihn, ich habe schon einige Jahre miterlebt und Jesus will nicht aufhören bei diesem Punkt, dass er dir einfach nur vergibt. Das ist, Jesus vergibt und Jesus ist dafür gestorben, Amen. Das ist sehr, sehr gut. Aber es hört dann nicht auf, sondern er ist auferstanden und er will dich bewegen, er will dich prägen und er will mit dir unterwegs sein. Hey, wir sehen, wie er mit Petrus unterwegs war, wie er ihn korrigiert hat, wie er ihm gezeigt hat, hey, es war nicht gut, was du gemacht hast und ich vertraue dir trotzdem, ich gebe dir neue Dinge mit, hey, ich befähige dich dazu, neue Dinge zu tun und er setzt ihn frei und genauso ist es, glaube ich, bei uns. Hey, wie oft sind wir in unserem Alltag, wie oft sind wir unterwegs? Und sei es, dass wir Jesus leugnen, sei es, dass wir sündigen vor anderen Menschen. Und es hört dabei nicht auf. Ich hatte es jetzt Freitag während der Jugendkirche, ich war schon nervös wegen Sonntag, wegen heute. Ich war irgendwie durch und dann hat Josi mir was geschrieben. Josi ist der Lobpreisleiter, ist mein Bruder, wir wohnen zusammen. Hat mir was geschrieben und ich bin in dem Moment einfach so, ich bin an die Decke gegangen, ich habe überreagiert und ich habe es in dem Moment gemerkt, ich habe Josi in dem Moment verletzt und ich merke in diesem gleich oder kurz drauf, da war dann erst noch, oh, wie kann der nur, so diese Rage, obwohl ich, glaube ich, auch nicht im Recht war, ich war nicht im Recht, korrigiert er mich genau im gleichen oder kurz drauf korrigiert er mich und sagt, hey Timon, das, was du gerade gesagt hast, das, was du gerade gemacht hast, das ist nicht das, wie ich dich haben will. Er korrigiert mich als Lehrer und er sagt, Timon, ich habe es gesehen. Hey, und vergib. Oder geh zu Josi und frag ihn, ob er dir vergeben kann. Und nicht Timon stolz, wie er ist, so, mache ich morgen. Und dann irgendwann so denke ich so, nee, ich kann nicht ins Bett gehen und muss das jetzt noch bereinigen. Und ich bin zu Josi, habe geklopft am Zimmer, sag so, hey Josi, kann ich kurz? Er so, ja, ja. Und dann habe ich ihm Vergebung gebeten. Und ich bin frei geworden. Also wir haben uns wieder vertragen und es hat eine Freiheit gebracht. Aber dieser Punkt, den Petrus erleben musste, ich glaube, den müssen wir auch immer, immer wieder erleben. Ja, an diesem Punkt kommen, wo ich meinen Stolz zurückgelassen habe und gesagt habe, okay, ich habe gerade überreagiert und ich bin mir nicht stolz. Also ich will nicht stolz sein und nicht so sein, dass ich sage, ja, ist doch nicht so schlimm, sondern ich will weich sein und ich bin zerbrochen. Habe gesagt, okay, ich habe es verkackt und ich bin zu Josi, habe gesagt, hey, Josi, es tut mir leid. Und ich glaube, an diesem Punkt müssen wir immer, immer wieder kommen. Hey, Jesus kann nur dein Lehrer sein, wenn wir an diesen Punkt kommen und sagen, okay, ich komme mit meinen Mitteln, ich komme mit dem, was ich habe, nicht mehr weiter. Ich bin am Ende, meine Kraft ist weg. Ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation umgehen soll mit den Leuten, mit meinen Arbeitskollegen, mit meiner Familie. Ich brauche dich, Jesus. Und wir müssen an diesen Punkt kommen, dass wir sagen, okay, ich kann nicht mehr, ich zerbreche innerlich. Petrus wurde traurig darüber und zerbricht und sagt, Jesus, du siehst, ich liebe dich. Und in diesem Moment sagt Jesus, okay, und dich befähige ich wieder neu, der zu sein, zu dem ich dich schon befähigt habe. Er setzt ihn wieder neu frei. Hey, und genau das ist, was Jesus auch mit uns machen will. Genau das ist das, was Jesus mit jedem Einzelnen von euch vorhat, dass wir zu Jesus kommen und wieder neu sagen können, Jesus, du sollst mein Rabbi sein. Und wenn du nicht mit ihm unterwegs bist, hey, dann schau in die Bibel, schau dir an, was Jesus schreibt und ja, was er so erlebt hat und er wird sich dir zeigen. Und für jeden, der mit ihm schon unterwegs ist, Jesus will neu heute Morgen dieses, du sollst mein Rabbi sein. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich will neu von dir lernen, ich will die Bibel mit anderen Augen lesen, ich will neu wissen, wie ich in diesen Situationen mit den Menschen umgehe. Hey, schleif meinen Charakter. Jesus will neu diese Aussage, mein Rabbi. Und ich will mit euch noch in eine Stelle reinschauen, die ich unglaublich cool finde. Und zwar steht sie in Johannes 20. Und wir nehmen die Verse, also wir springen wieder einen Tick vor. Wir nehmen die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Kurz dann die Vorstory zu erzählen. Jesus wurde ins Grab gelegt und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Und sie kommt ans Grab an diesem 3. Tag. Jesus ist nicht mehr da. Er ist einfach weg. Sie ist komplett am Ende. Sie läuft zurück. Sie holt Johannes und Petrus. Beide kommen, sehen, das Grab ist leer. Die Jungs gehen wieder. Und Maria steht noch am Grab. Sie fängt an zu weinen. Während sie nun weinte, beugte sie sich ins Grab hinein. Und sie sieht 2 Engel sitzen in weißen Gewändern. Einen zum Haupten und einen zu Füßen. Dort, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und sie sagten zu ihr, Frau, was weinst du? Sie sagte zu ihnen, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das sagte sie und wandte sich um. Sie hat es gesagt und aus irgendeinem Grund dreht sie sich in diesem Moment um. Und sie sieht Jesus da stehen. Wenn wir jetzt weiterlesen, wissen wir, sie sieht ihn noch nicht. Sie sieht Jesus da stehen, weiß aber nicht, dass es Jesus ist. Jesus sagte zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Da sie meinte, es sei der Gärtner, sagte sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Und dann passiert was Unglaubliches und ich glaube, das ist immer wieder neu, was Jesus auch mit uns vorhat. Jesus sagte zu ihr, Maria, hey, und es fällt auf, er sagt einfach nur den Namen und in diesem Moment macht es in Maria Klick. In diesem Moment merkt sie, hey, es ist Jesus. Da steht zwar wieder, da wendet sie sich um. Es wird eher so von ein paar Auslegern gesagt, dass sie dann eher auf Jesus zuging, zugerannt ist, zugesprungen ist. Das passt auch zu der Aussage, die danach noch kommt. Und sie dreht sich um und sie sagt zu ihm, Rabuni. Rabuni war damals oder ist der höchste Titel, den man haben kann. Und Rabuni heißt auch mein Lehrer, mein Meister. Es ist nicht irgendein Rabbi, sondern es ist ihr Rabuni. Es ist ihr Meister. Jesus sagte zu ihr, fass mich nicht an. Das passt zu dem, dass sie auf ihn zugerannt ist. Dennoch bin ich nicht hinaufgefahren zum Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala geht und sagte zu den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und berichtete ihnen, was er ihr gesagt hatte. Und Jesus ist genauso wie bei Maria da. Jesus ist heute Morgen da und er sagt wieder neu Roman. Er sagt neu Diego, er sagt neu Matze, er sagt Leonie, er sagt Amaris. Jesus ist da und er beruft deinen Namen. Und er will nicht da stehen bleiben, wo du gerade bist, sondern er will dich schleifen, er will mit dir weitergehen. Er will dich wieder neu an seinem Herz haben. Er will dich ja, neu lernen, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Er will dich korrigieren und er will, dass du ihm heute Morgen wieder neu ein Ja dazu gibst. Wir sehen bei Petrus, so einfach ist es nicht. Es hat nicht geendet beim ersten Nachfragen, sondern es ging weiter. Es hat wehgetan. Petrus ist zerbrochen. Petrus wurde traurig. Hey, ich lade dich aber ein, trotzdem, dass wir wissen, mit Jesus ist nicht immer alles locker easy. Mit Jesus ist nicht immer alles, läuft einfach von der Hand. Lade ich dich trotzdem ein zu sagen, ja, Jesus, ich höre meinen Namen. Ja, Jesus, ich höre dein Rufen. Und ich will wieder neu sagen, ich will dir nachfolgen. Ich will wieder neu sagen, sei du mein Meister, sei du mein Rabuni. Hey, und das ist mein größter Wunsch für euch oder für uns als Kirche. Weil ich glaube, wenn wir so unterwegs sind, dass wir sagen, hey, Jesus ist jetzt endlich derjenige, der mein Meister ist. Jesus ist der, der mich prägen darf, der mich leitet, der mich führt. Wir unseren Stolz, wir die Dinge hinter uns lassen, die uns zwischen ihm trennen, wo Dinge passiert sind und wir es nicht hinkriegen, zu ihm zu kommen. Wenn wir diese Dinge zurücklassen, wenn wir um Hilfe bitten und sagen, ja, Jesus, ich kann nicht mehr, du sollst mein Rabuni sein. Hey, ich glaube, dann kann der viel in dir bewirken. Er wird dich schleifen und es wird nicht immer easy, es wird wehtun, aber am Ende wird es was richtig Gutes, weil du mit Jesus unterwegs bist, dem besten Lehrer. Und wir sehen es bei Petrus, Jesus beruft ihn wieder neu in dieses Amt des Leiters von den Jüngern. Er beruft ihn wieder neu in dieses Ding rein, aber er lässt ihn nicht in der Berufung, sondern er befähigt ihn. Er gibt ihm die Kraft und er sagt, ey, egal was kommt, ich bin da, folge du mir nach. Ich gehe voraus, du kannst hinterher. Ich bin an deiner Seite. Herr, und Jesus ruft dich wieder neu. Jesus sagt wieder neu, deinen Namen, setz ihn ein. Und ich wünsche mir, dass du wieder neu diesen Schritt heute Morgen gehst und sagst, okay, Jesus, sei wieder neu mein Rabbi, sei wieder neu mein Rabuni. Hey, das wünsche ich mir für dich, weil ich glaube, es ist so, so wertvoll, mit Jesus unterwegs zu sein. Er ist besser als jeder Lehrer, wo du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast. Und er will dich zu einem besseren schleifen. Er wird nie perfekt sein, das wird niemals passieren. Aber er will dich schleifen und er will dich dazu bringen, dass du ein Mensch wirst, der immer mehr gottgefällig ist, wo Gott sagt, hey, ich schaue den und den an und ich sehe einen Mann Gottes, ich schaue den und den an und ich sehe eine Frau Gottes. Und es ist egal, wie alt du bist, Jesus hat nicht aufgehört. Jesus will weitermachen, er will dich immer noch weiter schleifen, aber bist du bereit dafür? Hey, ich will beten und du kannst während diesem Gebet zu Gott einfach sagen, ja, Jesus, du siehst, was gesagt wurde, du siehst das, ja, was Timo gesagt hat und ich will wieder neu mich aufmachen und sagen, Jesus, sei du mein Lehrer, sei du mein Rabbi. Hey, dann darfst du das jetzt persönlich vor Gott machen und ich will einfach beten und dann werden wir in die Lobpreiszeit reingehen, die du dir einfach nehmen kannst. Such jemanden, mit dem du vielleicht betest, wenn du es gerade brauchst und ansonsten genieß einfach das nächste Lied. Hey Papa, ich danke dir dafür, dass ja, du uns rufst, dass du der sein willst, der mit uns unterwegs ist, dass du der sein willst, der uns unterrichtet, dass du unser Rabbi sein willst. Papa, und ich danke dir dafür, dass ja, du nicht aufgehört hast, als du gestorben bist und dass es nicht aufhört, wenn wir dich um Vergebung bitten, sondern dass es dann erst losgeht. Dass wir dann mit dir unterwegs sind, Herr, du uns formen, du uns schleifen willst, du unser Lehrer sein willst, uns voranbringen willst, immer mehr zu einem Kind Gottes, immer mehr zu einem, der Gott verherrlicht. Und Papa, du siehst jeden Einzelnen in diesem Gottesdienst, Papa, du siehst, wo wir stehen, in welchem Problem wir vielleicht stehen, wo wir Hilfe brauchen, wo wir Rat brauchen. Papa, und ich bete, dass wir uns neu wieder aufmachen, zu sagen, Jesus, ich bin hier. Jesus, ich bin da und ich brauche dich an meiner Seite, damit ich durch diese Dinge durchkomme. Ich brauche dich an meiner Seite, damit ich ja erleben kann, was du für mich vorbereitet hast, Papa. Hey, und so bete ich, dass wir ja heute wieder ein neues Jahr zu dir finden und jeden Tag, den wir leben, ein neues Jahr zu dir finden und sagen, hey Jesus, mein Rabuni, du sollst der sein, der diesen Tag mit mir beschreitet, der mich lehrt. Papa, und so bete ich, dass wir jetzt ja diese Zeit einfach noch genießen dürfen, zu dir kommen dürfen, das festmachen dürfen, Papa. Und ich danke dir jetzt für diese Worte. Lass sie auf guten Boden fallen, Papa. Hey, und sei du da. Sei du der Lehrer, den wir brauchen. Amen.